Willkommen in der Biohacking-Praxis. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance.
Und zwar von Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner.
Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers. Gehen wir's an.
Deine Gene kannst du nicht verändern, aber ihre Aktivität. Bioregulatoren sind epigenetische Regulatoren. Sie schalten stumme Genabschnitte wieder an. Sobald diese Kommunikation widersteht, beginnt die Zelle mit der Selbstreinigung und dem Wiederaufbau ihrer Strukturen. Es ist eine biologische Korrektur. Die Zelle erhält die Information, die sie braucht, um sich bei der nächsten Teilung korrekt zu replizieren. Das Ziel der Cavinson-Methode ist die nachhaltige Verlängerung der Organlebensdauer durch fehlerfreie Zellneubildung. Bestelle jetzt auf peptide-bioregulator.com und erhalte mit dem Code Podcast 10% auf alle Produkte.
Kurzer Hinweis für alle, die ein bisschen länger leben wollen. Am Ende dieser Folge wartet einer von 26 Einträgen im Molecular Longevity Lexikon auf euch.
Hallo Andreas.
Hallo lieber Stefan.
So, heute reden wir heiße Luft, ausnahmsweise, aber auch nicht nur heiße, sondern auch vielleicht Raumtemperatur, warme Luft. Wir reden über Atemluft. Wir reden über die Wichtigkeit der Qualität von Atemluft und du hast mir erzählt, da gibt's einige Dinge, die atemberaubend sind. So, ich werde jetzt aber keine weiteren Wortwitze mehr zum Thema Luft und Atem machen, versprochen. Aber bevor wir uns der Luft widmen, wir haben gestern Abend Masterclass gehabt und du hast zum Thema Stress etwas mitgebracht, das wir nicht den Leuten vorenthalten dürfen, die in der Masterclass sind. Bitte nur ganz kurz, erzähl uns, was du da ausgegraben hast an einer Studie.
Und zwar ist es tatsächlich eine Untersuchung von der Stanford-Universität bereits aus 2014. Also man würde sagen, alter Schaß, aber irgendwie hatten sich's viele nicht so richtig angeschaut. Und da kam tatsächlich sehr deutlich raus, dass Stress bzw. die hormonelle Auswirkung von Stress und die Ausschüttung von den entsprechenden Botenhormonen bei Leuten, die mit der Auffassung gesegnet sind, dass Stress positiv für sie ist, tatsächlich eine eher positive Wirkung auf die Organe und auf die Gesundheit hatten, währenddessen bei Leuten, die der Auffassung sind, dass Stress eher negativ für ihre Gesundheit sein könnte, war die Wirkung auch so. Ich halte das Ganze jetzt auch im Hinblick auf das Thema der heutigen Staffel, also Episode, also sprich auf das Thema Raumgesundheit für ganz spannend und ich finde es tatsächlich sehr, sehr abgefahren, dass wenn man sich die Arbeit von dieser Ellie Crum anschaut, von der Stanford-Universität, dass es tatsächlich so weit geht, dass der Glaube, dass beispielsweise ein Milchshake, ein Diätshake beziehungsweise ein Zunehmshake sei, bei identischem Produkt zu komplett unterschiedlichen Insulin- und Ghrelin-Reaktionen führt. Das heißt, diejenigen, die glauben, sie haben etwas zum Zunehmen zu sich genommen, haben eine deutlich stärkere Insulinausschüttung und haben eine deutlich längere Hemmung von Ghrelin, werden also später wieder hungrig, während die mit dem Abnehmshake haben eine deutlich geringere Insulinausschüttung und haben deutlich früher wieder selbstverorteten Appetit.
Das erinnert mich an diese eine Studie, wo die Reinigungskräfte.
Genau, diese Nurse Study, glaube ich, war es sogar, ja.
Ja, dass die gesagt haben, also dass man denen gesagt hat, deine Arbeit in den Zimmern ist eine Reinigungstätigkeit und die anderen haben sogar, das ist ein Fitnessprogramm. Und da haben die auch unterschiedliche physiologische Reaktionen gezeigt. Aber das Arge ist, dass du sagst, sogar in der Bewertung von Stress passiert das. Das heißt, der Stress, den wir haben, ist jetzt nicht ein physiologisches Faktum, sondern ist eine Grundlage für unsere Interpretation. Und wenn wir den Stress, den wir haben, positiv bewerten, dann schadet er uns deutlich weniger oder vielleicht sogar gar nicht. Das weiß nur du, das weiß nicht ich, weil ich die Studie nicht gelesen habe, als wenn wir den Stress negativ bewerten. Und das ist halt schon atemberaubend, weil wenn wir wissen, was Stress alles aufführt mit uns, mit unserem Körper, wie viel Zerstörung da stattfindet durch eine permanente Cortisolüberflutung. Wenn wir das in den Griff kriegen können, nur wenn wir das alles positiver bewerten, ist ja ein Wahnsinn.
Es ist wirklich wild und sie hat dann natürlich weiter geforscht auch und hat tatsächlich auch nur eine demografische Gruppe gefunden, die auf Stress so richtig positiv reagiert. Mhm. Das sind die Navy SEALs, also diese Spezialeinheiten von den Amerikanern, denen ja quasi dieses Thema, wir sind so resilient und wir sind die härtesten Hunde und wir machen das, was sonst keiner kann, mehr oder minder in die Wasserflasche getröppelt wird. Mhm. Und bei denen scheint es tatsächlich so zu sein, die reagieren auf Stress anders, also auch auf Hochstress oder Langstress anders als jede andere demografische Gruppe, mit der die Frau forschen durfte. Also dementsprechend, das bedeutet nicht, dass wir den chronischen Stress suchen sollen. Das bedeutet auch nicht, dass ich das, was wir neulich in der Stressfolge gesagt haben, relativieren möchte. Aber ich halte es tatsächlich für extrem wichtig, dass einem klar wird, dass mit dem entsprechenden Framing, das ist jetzt für eine gewisse Zeit, ich werde gestärkt aus dem Ganzen herausgehen und nicht mit dem ständigen Gedanken von, ich kann nicht mehr, dass der Schaden, den unsere Gesundheit nimmt, wenn es halt wirklich mal im Gebell kracht, deutlich geringer zu sein scheint. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Aussicht noch dazu in der heutigen Zeit.
Ziemlich geil. Ja, wenn Sie mehr solche Dinge schon früher erfahren wollen, dann kommen Sie zu uns in die Masterclass und verbringen Sie Zeit mit dem Andreas und mit mir. So, aber jetzt zur Luft. Wir haben ja als Biohacker die Angewohnheit zu sagen, wir brauchen ein paar Dinge, die bilden das Fundament. Schlaf, Ernährung, Bewegung, Erholung. So, Luft nicht. Du allerdings sagst, vielleicht können wir da genauer hinschauen, oder?
Auf alle Fälle. Also letzten Endes anekdotisch gesagt, es war der gute Tim Gray, seines Zeichens Erfinder vom Health Optimization Summit und inzwischen Uber-Biohacker aus England.
Was Uber-Biohacker?
Also Uber, nicht Uber.
Ach so, er fährt
auch ganz viel mit privat gelenkten Taxis, aber nein, ich hatte tatsächlich Uber gemeint. Also der hat sich tatsächlich schon zu einem wahnsinnigen Felsen in der Branche inzwischen hochgearbeitet mit sehr viel Fleiß und sehr viel Einsatz.
Aber auch mit sehr viel Alarmismus. Also, oder? Also den Spruch nicht von Stressoren stressen lassen, den teilt er nicht so.
Nein, ich glaube so grundsätzlich die Grundidee mit angstgeweiteten Augen in eine Kamera zu schauen, um dafür ein paar Klicks mehr zu bekommen, das hat ihm irgendjemand mal erklärt, dass das ganz gut funktioniert und das scheint mit seiner Mimik auch gut zu funktionieren, Kreisch.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, wenn du besonders viele Leute erreichen möchtest, wenn du auch Leute, die nicht in unserer Bubble unterwegs sind, erreichen möchtest, dann sind es halt diese Umweltgiftthemen, dann sind es halt genau diese Themen, wo du vielleicht auch mal jemanden, der sich bis dato noch nicht mit seiner Gesundheit beschäftigt hast, anfüttern kannst. Also meinen Segen hat er, folge ich ihm noch auf Instagram. Sagt es nicht weiter, eher nein, schätze ich ihn trotzdem immer noch fürchterlich ja. Und jedenfalls hatte der natürlich dadurch, dass er das größte europäische Biohacking-Event, wenn nicht inzwischen das weltgrößte, hostet, immer schon Zugang zu Technologien, die es sonst noch nicht gab. Und da gab es eben vor einigen Jahren so ein kleines Feuerzeug, großes Gerät von den Altos Labs. Und das war quasi ein Luftqualitätsmessgerät für unterwegs.
Mhm.
Und
ich kann mich erinnern, das haben die Leute in Flugzeugen verwendet.
Genau.
Und, so. Ja.
Und irgendwann, als er bei mir mal wieder gepennt hat, hat er das eben dabei und hat es dann aufgestellt und hat dann gemeint, mate, you gotta open the window now und so. Und das war tatsächlich recht spannend. Und ich habe mir das dann irgendwann, es hat mich dann irgendwann auch erreicht, sagen wir mal so. Und ich habe damit auch rumgespielt und ich fand es tatsächlich völlig faszinierend, wie unterschiedlich es uns tatsächlich geht, nur abhängig davon, wie viel Sauerstoff wir gerade in der Raumluft haben.
Aha.
Und tatsächlich ist es so, gerade wenn man viel reist, gerade wenn man sich wundert, warum deswegen eben auch dieses Flugzeugthema, man nach dem Flug sich meistens fühlt, als wären zwei oder drei Traktoren über einen drüber gefahren. Man hat da tatsächlich teilweise nur noch 30% von der Menge Sauerstoff in der Luft gehabt, die man sonst gemessen hätte. Also grundsätzlich, um das mal einzuordnen.
Normal ist sowas bei 20-25%, glaube ich, ungefähr, oder?
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wenn die Atemluft in Ordnung ist, dann haben wir so ungefähr roundabout einen CO2-Anteil von 800 ppm, also Partikel, was auch immer.
Per Million, ja, das kennen wir eh schon auch von unserem Wasserstoffwasser, wo ja genau. Die Dichte dieses Wasserstoffs auch in ppm gemessen wird.
Nur hier müssen wir das Ganze eben nicht mit Methylenblau oder einem anderen Farbstoff titrieren, sondern das wird uns eben angezeigt. Und also um das jetzt nochmal durchzugehen, grundsätzlich ist es so, draußen wären es eben so ungefähr 400 ppm CO2, in einem guten Raum sind es unter 800 ppm CO2, in einem Büro sind es meistens so 1000 bis 1500 ppm CO2, da wird es schon ein bisschen doof. Schlafzimmer nachts kann 2000 bis 3000 ppm erreichen und im Flugzeug waren es oftmals so 3000 bis schon fast 4000 ppm, was bedeutet, die Sauerstoffmenge war ekelhaft niedrig und die CO2-Menge war ekelhaft hoch. Mhm. Und das merkt man dann tatsächlich in ganz verschiedenen Bereichen. Man merkt es beim Denken, irgendwie klar, Sauerstoff. Man merkt es aber auch mit Kopfschmerzsymptomatiken, das heißt, in einem schlecht belüfteten Schlafzimmer gepennt zu haben, kann zu Kopfschmerzen führen, im Flieger zu lang unterwegs gewesen zu sein, mit zu wenig Sauerstoff eben auch. Und letzten Endes ist es dementsprechend so, dass es tatsächlich, wie wir es als Biohacker eh so gerne mögen, was wir messen können, können wir managen, eine verdammt gute Idee ist, darauf zu achten, wie viel CO2 in der Atemluft gerade unterwegs ist.
Jetzt nach den Zahlen, die du mir da genannt hast, ja, wenn ich sage, draußen gibt es ungefähr einen Wert von 400 ppm CO2 und im Schlafzimmer in der Nacht so 2000 bis 3000 ppm. Das ist also der 5 bis dann 8-fache Wert. Entsprechend weniger Platz ist für Sauerstoff. Jetzt kommt mir ein bisschen der Gedanke, das hat ja dann schon fast Ausmaße einer permanenten Schlafapnoe, von der wir wissen, dass sie ganz unangenehme gesundheitliche Folgen hat, also auf die Herzgesundheit und so weiter. Und wenn ich mir denke, ich habe diese Grundunruhe in mir, was das mit dem Schlaf tut, da wirst du mir jetzt wahrscheinlich erzählen, dass das dem Schlaf nicht besonders dienlich ist.
Ja, zur allgemeinen Überraschung ist es tatsächlich so, dass die Luftqualität die Schlafqualität ganz massiv beeinflusst. Es ist uns jetzt irgendwie klar, was normalerweise passieren sollte. Wachstumshormon, eh klar, Immunregulation, eh klar, Mitochondrien stellen sich wieder neu auf, eh klar, also lymphatische Reinigung, eh klar. Also das ist, haben wir jetzt oft genug besprochen, was ein guter Schlaf macht. Aber die schlechte Luft führt halt erstens dazu, dass man häufiger zumindest so Mikroaufwachreaktionen hat, also dieses bisschen Hochschrecken im Schlaf und leicht wach werden. Es kostet uns fix den Tiefschlaf. Es verringert die Herzfrequenzvariabilität. Es drückt massiv auf die kognitive Leistung am nächsten Tag. Das heißt, da ist tatsächlich was los. Und es gibt auch extrem aussagekräftige Studien, wo man eben sieht, dass der Schnittpunkt zwischen schlechter und guter Schlafqualität von schlechter Schlaf bei 2400 ppm hin zu guter Schlaf ca. 800 ppm, dass da ist, gibt's tatsächlich so ein Benchmark oder so ein Tipping Point, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, wo man sagt, okay, da kann man tatsächlich massiv was bewirken. Und um das Ganze
massiv was bewirken, da vermute ich, wirst du es einfach sagen, lüften, oder ja. Du wirst sagen, ja gut, aber ich meine, manche Leute wohnen in der Stadt, manche Leute wohnen an Straßen, wo Autos vorbeifahren.
Es kann unglaublich kompliziert sein. Tatsächlich ist es so, Biohacker lieben keine Klimaanlagen, aber Biohacker lieben halt auch Sauerstoff. Das heißt, vielleicht ist tatsächlich eine entsprechende Klimaanlage, die entsprechend auch Luft von außen ansaugt, in so einem Mehrst-Familienhaus, Hochhaus oder sowas in der Art. Vielleicht ist es dann die einzige Lösung. Ich tue mir damit auch in Hotels schon immer wahnsinnig schwer. Es ist eigentlich schon für mich ein schlechtes Hotelzimmer, wenn ich die Fenster nicht kippen kann, weil die irgendwie alle fest verschraubt sind, weil man Angst hat, dass Möglichkeit 1 im Zimmer noch heimlich geraucht wird oder jemand aus dem Fenster springt. Aber da ist es tatsächlich schon so, wenn man auf diese Klimaanlagen angewiesen ist, ist es schlecht, aber es ist definitiv schlechter, sie ausgeschaltet zu lassen und dann noch weniger Sauerstoff im Raum zu haben. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, ich würde tendenziell Und wir hatten es ja neulich, glaube ich, beim Schlaf-Update schon mit meinen unglaublich hochgeschätzten, maßangepassten Ohrstöpseln von Bachmeier. Also ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt an einer Straße schlafen müsste, die entsprechend Geräusche absorbiert, immer noch lieber mit gekipptem Fenster an der Straße schlafen und mir dann so maßangefertigte In-Ears in die Ohren reinstöpseln, damit mich der Straßenlärm nicht stört, ist auf den Sauerstoff zu verzichten. Klar, kommt jetzt sofort der nächste Hinweis, aber Abgase, aber Feinstoff, das ist korrekt. Das ist dann auch wieder ein Riesenproblem. Aber tendenziell würde ich da dann lieber mit entsprechenden Luftreinigungsgeräten oder Luftwäschern arbeiten, um die wenigstens sauerstoffreiche, aber sonst belastete Luft einigermaßen okay zu bekommen, anstelle darauf zu verzichten.
Was
aber
machst
klar,
du?
Ich meine,
immer wenn es kompliziert ist, dann frage ich dich, was machst denn du?
Das Fenster kippen bei jeder Jahreszeit oder beziehungsweise im Sommer, wenn es halt irgendwie bringt, das Ganze noch weiter aufreißen. Dann habe ich bei mir zu Hause so einen ganz langweiligen Deckenventilator. Der bringt jetzt nicht sonderlich viel, hat aber tatsächlich den Vorteil, dass er warme Luft nach unten drückt im Winter und kalte Luft nach unten drückt im Sommer, weil man eben die Laufrichtung einstellen kann. Das heißt, damit reguliere ich das Thema Temperatur ein bisschen mit und bin jetzt auch diesen Winter damit nie erfroren. Was mache ich sonst? Ich habe tatsächlich so ein immer noch das gute alte Gerät von Altos, beziehungsweise teilweise auch so ein Withings oder ein ganz banales CO2-Messgerät für 20 Euro vom Großhändler mit dem A rumstehen und achte da tatsächlich drauf, dass bevor ich ins Bett gehe, dass ich mal so richtig nochmal 20 Minuten lüfte. Und was mache ich nicht mehr? Ich setze keine Luftwäscher oder Luftreinigungsgeräte mehr ein. Warum? Der eine Teil ist, ich bin zu wenig konstant an einem Ort, dass diese Luftwäscher, die dann tatsächlich mit gefiltertem Leitungswasser arbeiten, das überstehen würden, ohne dass ich das Wasser dann dazwischen wieder tauschen muss, weil ich irgendwie ein paar Tage unterwegs war und das Wasser gestanden ist und so ein Schmarrn. Zweitens muss ich tatsächlich sagen, ich hatte eine harte Hausstauballergie als Jugendlicher. Ich bin da einigermaßen fein. Das heißt, diese ganzen Themen habe ich so nicht. Aber wäre ich jetzt irgendwo in einer Metropole an einer Hauptverkehrsader zu Hause und wollte das Fenster trotzdem kippen, würde ich wahrscheinlich mit einem HEPA-Luftfilter oder sowas arbeiten. Aber wie gesagt, da wo ich schlafe, ist es meistens zumindest beim Schlafzimmer einigermaßen grün und bei mir, wo ich quasi in München zu Hause bin, da fährt zwar die S-Bahn beziehungsweise fahren verschiedene Züge in der Nacht vorbei, aber da habe ich mich irgendwann mal so dran gewöhnt, nach, ich glaube, jetzt 14 Jahren in der Gegend, dass ich den Zug eher als Einschlafhilfe oder Wiedereinschlafhilfe wahrnehme als etwas, was mich wecken könnte.
Weil du HEPA-Filter gesagt hast, HEPA ist keine Marke, die das erzeugt, sondern HEPA ist die Bezeichnung der Filtertechnologie.
Genau. Das sind die kennen wir auch so ein bisschen aus
Staubsaugern.
Das ist eine sehr, sehr hohe Qualität. Die können dann schon auch wirklich was. Aber wie gesagt, ich meine, ich hatte ja seinerzeit diesen Luftkühler, diesen Bettkühler im Einsatz mit diesem, der diese Computerlüfter verwendet hat, um irgendwie die Oberfläche des Bettes runterzukühlen, was mit meiner nächtlichen Schwitzerei durch die Schwermetalle wirklich eine exorbitant geniale Idee war. Aber irgendwann bist du halt die etwas weißen, aber eigentlich schon irgendwie auch etwas braunen Geräusche, die du da so quasi als Abfall ständig hast, wenn diese Dinger laufen, auch so ein bisschen leid. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe so wenig geräuschproduzierende Technik im Schlafzimmer am Start, wie es irgendwie geht heutzutage.
Ja, bevor wir zum Thema Luftfeuchtigkeit kommen, noch eine kleine Frage dazwischen. Thema Schimmel in Wohnungen beziehungsweise sogar in Schlafzimmern. Also wenn du angenommen, du hast jetzt irgendwelche schlecht gedämmten Wände oder Außenwände oder das heißt nicht schlechte Dichtungen oder kannst das Fenster aus irgendwelchen Gründen nicht aufmachen, weil du zum Beispiel Katzen hast oder alles gut, irgendein Schaß. So, dann setzt sich so ein Schimmelding fest oder du hast ein Haus, wo der Keller feucht ist. Es gibt Möglichkeiten, dass du Schimmel im Haus hast und ich glaube, Schimmel mag ich nicht gerne einatmen.
Nein, Schimmel ist Hölle. Tendenziell tendenziell bietet sich's da tatsächlich an, das einerseits tatsächlich mal so richtig professionell mit Dämmungen und dem ganzen Zeug anschauen zu lassen, wenn es irgendwie möglich ist, weil letzten Endes ist Schimmel ein echter Krankheitsgarant im Laufe der Zeit. Also das ist, es muss man einfach als Tatsache sehen. Man kann, wir erinnern uns, Schimmel ist ja eigentlich in erster Linie ein amerikanisches Thema, weil die einfach nochmal eine deutlich niedrigere Bauqualität haben als bei uns. Und dementsprechend war es auch seinerzeit Dave Asprey himself, der eine eigene Raumprobiotika-Firma gegründet hat, die dann quasi probiotische, was sagt man da? Sporen?
Raumsprays.
Probiotische, ja,
also Raumsprays. Raumsprays,
genau. Weil quasi in diesen, die Probiotika, die da verteilt wurden, haben dann die guten Bakterien im Raum quasi angezüchtet, die dann wiederum den Schimmel zusammengefuttert haben. Und das klingt jetzt ganz schön wild, aber das funktioniert tatsächlich gut. Er war mit dem Thema auch sehr lange Zeit recht erfolgreich. Du weißt, ich komme nicht mehr so ganz dazu zu schauen, was David heutzutage tut. Aber ich glaube, das ist einer der wenigen Startups von ihm, die sich so richtig gut gehalten haben. Das war Home Biotic, hieß die Firma.
Mhm. Und sie bei uns auch?
Bei uns gibt's ein Startup aus Israel, glaube ich. Die heißen Better Air. Die machen mehr oder minder das Gleiche, haben nur noch mal einen Biologic Diffusor, also so ein Gerät, was quasi diese Probiotika noch ein bisschen besser im Raum verteilt. Das ist wirklich spannend. Und als ich in das Gerät seinerzeit reingelaufen bin, habe ich auch der lieben Simone Kumhofer gesagt, sie möge mit denen mal reden, weil Probiotika denke ich halt automatisch an Simone.
Und ich auch.
Die war da auch ganz schön angetan.
Ja.
Und ich glaube, die haben auch irgendwelche Sachen gehabt oder waren gemeinsam im Austausch. Also das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, das wäre meine Lösung bei Schimmel. Ich
schaue das gerade. Simone ist am 10. April bei uns zu Gast. Da werden wir sie dann gleich fragen.
Und ansonsten wäre es halt so, dass die Alexandra Kapuster, heißt sie, aus München, die treibt dieses Thema eben hierzulande mit Better Air voran. Und ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr richtig viel in den letzten Jahren miteinander gesprochen, aber ich glaube, denen geht's echt gut, weil das ist eine der spannendsten Geschichten, wenn man mit Schimmel oder ähnlichen Problemen in der Raumluft am Kämpfen ist, wo man was machen kann.
Gut, das heißt, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir haben als erstes und als einfachste und wirkungsvollste Maßnahme vor dem Schlafengehen einmal ganz ordentlich lüften und jedenfalls dafür sorgen, dass man nicht mehrere Menschen auf engem Raum die Atemluft immer weiter Kohlendioxid anreichern lässt.
Genau, und da gibt's da gibt's natürlich unterschiedliche Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Also beispielsweise kann man, wenn man elektrische Rollläden hat, einfach mal irgendwann in der Nacht die Rollläden runterfahren lassen, dass man, wenn man in der Früh länger schlafen möchte, als es draußen dunkel ist, dass man das quasi damit ausgleicht. Man kann einen designierten Schlechtschläfer zwingen, irgendwann nachts die Verdunklungsvorhänge zuzumachen, auch wenn das dann bedeutet, dass danach weniger Luft reinkommt, dass man zumindest mal für die ersten zwei Drittel der Nacht eine vernünftige Sauerstoffversorgung hat. Es gibt irgendwelche Passivbelüftungsanlagen, die man sich in die Wand bohren kann. Ich habe noch keinen gefunden, der wirklich davon überzeugt ist, dass sie funktioniert, aber vielleicht nutzt es ja einer von euch da draußen, ihr Lieben, sagt gerne Bescheid. Es gibt tatsächlich über so Geschichten mit Ventilatoren und geöffneten Flurtüren, also Türen zu den anderen Räumen im Haus, die Möglichkeit, irgendwie da noch was zu machen, wenn eben das Fenster, das gekippt werden könnte, genau zur Hauptverkehrsstraße geht, aber das andere in einen besseren Bereich. Also man darf da schon ein bisschen kreativ sein, aber es ist tatsächlich so, dass außer kühl und dunkel wäre mein Anspruch an einen vernünftigen Schlafraum definitiv sauerstoffreich.
Haben wir aber nie irgendwie am Schirm gehabt. Also wirklich, wenn wir reden über gute Schlafhygiene, wir reden eigentlich immer über kühl und dunkel und ruhig, aber über gut belüftet redet man nicht. Und das ist eigentlich ziemlich blöd.
Wenn wir über erhöhte LDL-Werte sprechen, dann geht es nicht um Laborzahlen, sondern um das, was dahinter steckt. Herzgesundheit, Gefäße und langfristige Lebensqualität. Und genau hier setzt Mirachol 3.0 Gold von Biogena an. Ein pflanzliches Premiumpräparat, das modernes Cholesterinmanagement neu denkt, mit hochwertigem Weihrauchextrakt zur Unterstützung eines normalen Cholesterinspiegels und der Herzfunktion. Ergänzt wird die Rezeptur durch aktives Coenzym Q10, gerade im Kontext von LDL und Statinen ist es wichtig, über Coenzym Q10 zu sprechen. Da lohnt sich ein bewusster Blick auf die Nährstoffbasis. Mirachol 3.0 Gold, die clevere pflanzliche Strategie für alle, die ihre Cholesterinwerte ganzheitlich im Blick behalten möchten. Mit dem Code LDL20 erhältst du 20% Rabatt auf Mirachol 3.0 Gold unter www.biogena.com.
Wir sollten das ein bisschen stärker am Schirm haben. So. Und so herkömmliche, also wir haben die Möglichkeit, die Luft dann auch mit Mikroorganismen erfrischen und beleben zu lassen und wir haben die, oder reinigen auch zu lassen und wir haben die Möglichkeit, mit so HEPA-Filtergeräten zu agieren, wobei wahrscheinlich manche, die preisgünstiger sind, einen Heidenlärm verursachen. Und ja, zahlt sich das aus, meinst du? Wenn man jetzt nicht wirklich gut lüften kann, würdest du dir, also wärst du viel zu Hause und würdest du nicht im Grünen wohnen?
Ja,
also mit zweimal, dann
offen gestanden, ja. Also, okay. Ich meine, wie gesagt, wir sehen es ja, Ben Greenfield macht ja alles, was man irgendwie machen kann und der hat, ich glaube, im gesamten Haus so eine Indoor-Luftreinigungsanlage verbaut mit entsprechenden Filtern, mit entsprechendem anderen Gedöns, arbeitet mit Luftreinigern und ihm tut's zumindest gut. Und tatsächlich ist es schon auch so, dass es irgendwie keinen Sinn ergibt bei dem, was man teilweise für einen Aufwand fährt, bei dem ganzen Biohacking und Longevity-Gedöns, hätte ich beinahe liebevoll gesagt, dass man dann genau auf dem Thema Atmung und Luft irgendwie sagt, passt eh.
Wir haben dieses Thema natürlich,
wenn Pflanzen,
wir
jetzt, übrigens,
ich wollte gerade sagen, wir haben ja jetzt beim Thema, bevor wir noch nämlich zur Luftfeuchtigkeit kommen, können wir ja vielleicht sagen, es gibt ja diese NASA-Studie zum Thema Pflanzen im Schlafzimmer. Die haben irgendeine Pflanze untersucht, so eine Schwertding, so eine, die ausschaut wie Großmütter in den 1970er Jahren hatten, solche Pflanzen.
Ja, das
der Bogenhanf. Der Bogenhanf.
Genau.
Ja.
Es hat auch einen ganz tollen lateinischen Namen, den habe ich inzwischen auch verdrängt. Schaut auch wirklich so nach 80er Jahre
Jahrhundert aus. Ich habe gegoogelt und der lateinische Name, der gar nicht so lateinisch klingt, lautet Sansevieria.
Die Sansevieria, genau.
Genau.
Der ist mir tatsächlich zu hässlich. Ich erledige das Ganze mit Efeututen. Ob die das auch machen, weiß ich nicht genau, aber die Efeutute hat halt den Riesenvorteil. Es ist ein so unglaublich stabiles Geschöpf. Ich habe die irgendwie seit 12 Jahren auf Hydrokultur. Sie sterben nicht, sie wachsen so immer so ein bisschen weiter. Wenn das Wasser lange leer war und man gießt sie, weil man zu lange unterwegs war, erholen sie sich erstaunlich schnell. Sie machen keine Geräusche, sie leiden nicht und sie überleben.
Aber bringt das alles wirklich was? Also nur weil es eine Studie heißt, NASA-Studie, dann das ist ungefähr so wie, das ist ein Device aus der russischen Luftfahrt oder so. Du weißt, was ich meine.
Ja, NASA, also wenn ich dir was verkaufen möchte und sage, es ist eine NASA-Studie, weißt du, was los ist? Da ich jetzt allerdings nicht glaube, dass es eine globale Bogenhanf-Produzentenverschwörung gibt.
Bogenhanf-Mafia, genau. Die die Weltherrschaft an sich reißen,
Der ehemalige Geschäftsführer von Pfizer hat sich jetzt bei der Bogenhanf-Produktion eingekauft. Nee, also, das heißt, ich gehe einfach mal davon aus, da es da niemand gibt, der was davon hat, wird das Ganze schon stimmen. Ich gehe auch einfach davon aus, dass, wenn wir dran denken, wie erstaunlich gut die Luft ist, die wir atmen, wenn wir irgendwie im Wald sind oder wie völlig irre wir uns fühlen, wenn wir wirklich draußen geschlafen haben, also Mücken und Ähnliches mal aus der Gleichung rausgelassen, dann würde ich einfach sagen, es tut nicht weh, es schaut auch ein bisschen ganz gut aus. Früher hat man gesagt, ja, es fehlt ja eher ein bisschen was Grünes. Und solange es keine Cannabis-Zelte sind, die dann
mit... Ich wollte gerade sagen, dass Hanf ja auch sonst in anderen Zusammenhängen stimmungsaufhellend wirken soll. angeblich.
Ich habe beide angebaut. Das Cannabis sieht ganz anders aus, riecht ganz anders und braucht deutlich mehr Aufwand als der Bogenhanf. Nichtsdestotrotz, irgendwie habe ich mit beiden immer gut pennen können, aber ist lang vorbei.
Gut, also die Pflanzen stellen wir uns hinein, weil wir brauchen ja was Grünes.
Genau, also ich würde, da würde ich sagen, es kostet nichts, es schaut irgendwie nett aus und man macht einen Haken dahinter. Wie gesagt, der Bogenhanf, deswegen habe ich ihn tatsächlich, hat einen relativ hohen Helligkeitsbedarf. Das gibt's bei mir im Schlafzimmer aufgrund der baulichen Situation nicht so wirklich, weil das sind irgendwelche wilden Bäume vor dem Fenster, die sorgen dafür, dass es tags ein, tag aus immer dunkel ist. Das heißt, darauf darf man achten, aber würde ich auf alle Fälle mitnehmen.
Ja.
Und es ist tatsächlich, Entschuldigung, es ist auch noch was irgendwie so ein bisschen so halb esoterisch erscheint, aber man darf natürlich schon auch, wenn wir über die Schlafluft sprechen, dieses ganze Thema mit Bett, Matratze, Bettzeug, Waschmittel dürfen wir auch nicht vergessen. Also wenn wir uns überlegen, wie viel Zeit wir im Bett verbringen, wenn wir uns überlegen, wie nah wir an der Matratze, am Kissen und dem ganzen Zeug dran sind, wenn wir uns überlegen, wie wild teilweise die Produktion von Schaumstoffmaterialien und sonstigen stattfindet, was da an Chemikalien verwendet wird, um den Mist aufzuschäumen, was wir dann einatmen, was wir dann mit Speichel vielleicht, wenn wir in der Nacht Flüssigkeit über den Mund verlieren, einweichen. Wenn wir uns diese ganzen Prozesse über lange Zeit anschauen, scheint es mir im Zusammenhang mit dieser Raumluft schon auch eine gute Idee zu sein, über vernünftige Materialien nachzudenken, über nicht toxische Raumstoffe nachzudenken. Und mein Gott, klar, Betten oder Matratzensysteme aus Naturmaterialien sind extrem nicht preisgünstig.
Ja,
aber ich muss.
Das hast du schön gesagt. Manche preisbewusste Menschen sparen beim Haus rund um ihr biologisches Bett.
Genau, also es ist tatsächlich so. Ich mag den Philipp von Samina unheimlich gern. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich jetzt inzwischen seit 10 Jahren auf einer Samina Matratze schlafen darf. Ob sie jetzt zwingenderweise in jederlei Hinsicht meinen Schlaf über Nacht dahin gebracht hat, wo er heute ist, oder ob es einfach nur ein weiteres Puzzlestein war, da kann ich kein schließendes Bild dazu binden. Aber die Sicherheit zu haben, dass da nichts rausgiftelt, dass da nichts rausstinkt, dass da einfach die Schafwolle und der Naturlatex, die verarbeitet worden sind, genau das sind, was man vermuten würde. Nämlich Naturmaterial halte ich schon für relevant. Also ja, muss ich tatsächlich sagen, das ist fix kein ESO. Und egal, welches Budget man hat, ich würde da immer schauen, dass ich die entsprechenden Zertifizierungen bei den Nicht-Naturmaterialien habe. Oder ich meine, es gibt inzwischen so viele andere Anbieter auch, die sowas Ähnliches wie Samina nachbauen. Ich glaube, da findet man was einen nicht im Schlaf vergiftet, ohne dass man dafür eine Bank überfallen muss.
Gut, aber irgendwie kommt mir das Thema HEPA-Filter jetzt immer wieder in den Sinn. Weil auch wenn ich jetzt vielleicht ein Bett habe, das nicht ausschließlich aus natürlichen Materialien besteht, die mit Gold aufgewogen werden könnten, dann möchte ich ja doch diese Sachen nicht unbedingt einatmen, sondern habe sie lieber herausgefiltert. So, wir wissen, dass wir lieber mehr Sauerstoff als CO2 in der Atemluft haben. Wir wissen, dass wir nicht wahnsinnig gern Schimmel in der Atemluft haben. Wir wissen, dass wir nicht wahnsinnig viele Grad Celsius in der Luft haben wollen, wenn wir schlafen. Wie ist denn das mit der Luftfeuchtigkeit?
Lass uns gemeinsam den überflüssigen Biohacking-Müll über Bord werfen, auf den Stefan Wagner und ich, Andreas Breitfeld, früher selbst reingefallen sind. In unserem kostenlosen Webinar zeigen wir dir, wie dein Körper endlich auf Kurs kommt, ohne dass du dafür erst 150.000 Euro Lehrgeld verbrennen musst, so wie wir seinerzeit. Klick jetzt auf den Link in den Shownotes und sei beim nächsten Mal live dabei.
Wie viel Feuchtigkeit wollen wir in der Luft haben? Was passiert, wenn wir da zu viel oder zu wenig haben? Zu viel, denke ich mal, könnte uns in die Schimmelgasse führen, aber in der waren wir ja schon.
Da waren wir schon und wäre dann auch eine dauerhaft zu hohe, in Anführungszeichen, also optimal sind für den Homo sapiens sapiens nachts wie tags so zwischen 40% und 60%. 40% kann für viele bereits so ein bisschen reizend an den Schleimhäuten sein. Wenn wir im Winter heizen und schlecht lüften, kommt man gut mal auf 20-30% Luftfeuchtigkeit. Das ist dann das, wo dann irgendwie ständig die Nase von innen heraus juckt und wo man irgendwie spröde Finger bekommt und die Nagelhaut einreißt und den ganzen Mist. Also das ist ganz fix so, das wollen wir auf Dauer nicht haben. Also 40-60%. Und da ist es tatsächlich auch so, da gibt es eben auch Wasservernebelungsgeräte. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Technologien. Einfach nur, Tim Ferriss hat seinerzeit ja so ein kleines Gerät lustigerweise von Beurer propagiert, wo du quasi einen Ultraschallvernebler hast, also ein ganz kleines Ding, da schraubst du oben eine PET-Flasche, die du mit Wasser befüllt hast, ein und dann verbreitet es über so eine Membran, die vibriert, quasi so einen Wassernebel im Raum. Das reicht für die schlimmsten Hotelzimmer der Welt, um da die Luftfeuchtigkeit nach oben zu bekommen. Und da kann man relativ niederschwellig was machen. Klar ist es so, theoretisch gesehen sollte ein Wasser, was man vernebelt, nicht mit irgendwelchen Giftstoffen, nicht mit Chlor oder ähnlichem Mist angereichert sein, was man teilweise erwarten darf. Wir wissen ja inzwischen, dass es selbst beim Saunaaufguss Leute gibt, die sagen, lieber keinen Aufguss als einen aus dem Hahn, wenn ich gerade in Frankfurt oder in Berlin oder an einem anderen dieser wunderbaren Plätze bin, wo inzwischen die Chemikalien im Trinkwasser über die Wasseraufbereitung nicht mehr herausgehalten werden können. Also das ist alles immer wieder schwierig. Aber wenn man jetzt sagt, die Luft ist zu trocken, man kann nebulisieren, also vernebeln, diese Dinger verwenden, das macht alles auch ein bisschen einen Sinn. Man sollte halt nur vielleicht schauen, dass man tatsächlich im schlimmsten Fall sogar ein Flaschenwasser verwendet. Also die Leute, die wissen, dass sie in der Gegend wohnen, wo man das Trinkwasser nicht trinken sollten, sollten es halt auch nicht in die Luft pfeifen, sagen wir es so.
Das ist schon arg, oder? Also, ja, dass man das Trinkwasser nicht mal mehr für einen Luftbefeuchter verwenden soll, ist halt irgendwie schon eine Sache. Und nämlich, dann nennst du ja jetzt nicht irgendwelche südostasiatischen Metropolen, wo die Plastikflaschen überall herumfliegen, sondern du nennst Städte wie Frankfurt oder Berlin. Das ist schon arg. Ja,
du, Stefan, schau mal, in L.A. war das Thema vor 10 Jahren schon durch.
Mhm.
Und die Städte wachsen, die Wasseraufbereitung wird mehr und mehr strapaziert und es kommen halt immer mehr Sachen durch, wo das halt auch alles in die Binsen geht und nimm dir noch ein Mikroplastik, dann vernebelst du den Mikroplastik im Raum, dann atmest du das Ganze wieder ein. Es ist, also ich hasse Alarmismus und wir haben diese Aufzeichnung ja heute nicht umsonst auch mit der Konnotation von Stress-Anmerkung begonnen. Und ich bin jetzt der Letzte, der hier durch die Gegend rennt und schreit, es ist alles so ganz schrecklich schlimm, aber es muss uns halt einfach bewusst sein, dass das Ökosystem, in dem wir uns aufhalten, nicht mehr unser natürliches Habitat ist, sondern es ist ein Habitat, das wir geprägt haben, aber das auch durch unsere Fehlentscheidungen, unsere Geistlosigkeiten und ganz viel anderes, was in den letzten 70, 80 Jahren über den Planeten hereingebrochen ist, mitgeprägt ist. Ich meine, Schwermetalle in Seefisch, bitte.
Ja, dass man einfach Thunfisch nicht mehr essen kann.
Mikroplastik eigentlich überall, sind ernsthafte Mengen von Holzschutzmitteln, die du bei irgendwelchen Neugeborenen im Blut findest, ohne dass irgendjemand in der Familie auch jemals nur ein Stück Gartenmöbel selber gestrichen hätte. Also das ist, bitte.
Mikroplastik in der Muttermilch von Inuit.
Ja, fix.
Ja.
Also wie gesagt, der Mensch ist sehr erfinderisch, das ist toll. Manchmal wäre es schön gewesen, wenn wir zuerst nachgedacht und dann erfunden hätten, ja. Aber ist halt so.
So. Jetzt, ich glaube, wir haben die großen Themen durch. Luft ist jetzt ein wahnsinnig zentrales Thema, aber kein sehr komplexes.
Nee.
Was tun wir jetzt? Fassen wir das noch einmal zusammen. Mit unserem Biohacking-Prinzip messen, machen, messen.
Genau.
Gilt das auch hier oder gilt das hier nicht so? Was messen wir denn? Und welche, du hast ein paar so Gerätschaften angesprochen.
Genau.
Muss ich jetzt so ein CO2-Messgerät zu Hause haben oder mache ich einfach das Fenster auf?
Sag mal so, du kannst dir jede Stunde einen Timer stellen und sagen, 5 Minuten lüften. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst dein CO2-Messgerät aufstellen und das Ganze dann eben dementsprechend, wenn du da unter die 1000 oder über die 1000 ppm kommst, sagen, okay, jetzt ist einfach Zeit, das Fenster aufzumachen. da sind wir alle sehr unterschiedlich. Ich muss tatsächlich sagen, mir hilft das Messen, weil ich vergesse es auch sonst wieder, um ehrlich zu sein.
Und ja klar, wenn zu viel CO2 da ist, dann lässt ja auch die Gehirnleistung nach und man vergisst nur aufs Lüften, was auch wieder blöd ist.
Was auch wieder blöd ist. Und tatsächlich, ich habe so viele Dinge, wo ich irgendwann mal im Podcast gesagt habe, es wäre eine geile Idee, sich da jede Stunde einen Timer zu stellen. Mhm. Wenn ich alle umsetze, dann klingelt dieses Scheißding 60 Minuten durch und das jede Stunde.
Ja.
Also dementsprechend ist vielleicht ein Messgerät gar nicht so blöd. Was würde ich messen? CO2 fix, Luftfeuchtigkeit gerne, Temperatur, ja, Mai. Und dann gäbe es noch die Möglichkeit, auf den Feinstoff einzugehen. Ist mir aber jetzt, also Feinstoff, glaube ich, ja, Mai, nein. Würde ich habe kein Gerät, das in der Lage ist, den Feinstoff aufzuweisen. Ich schlafe in keinem Zimmer, in dem ein Drucker steht, also kein Laserdrucker steht oder ein Kopierer.
Büro. Menschen sind ja nicht nur im Homeoffice oder Menschen haben im Homeoffice einen Drucker stehen, einen Laserdrucker. Wollen wir diesen Menschen den Tag noch versüßen oder versauern?
Nein, aber wir diskutieren es gar nicht weiter, sondern glaubt mir einfach, es ist eine saugeile Angewohnheit, bevor ihr den Drucker anschmeißt, mal so richtig schön das Fenster oder die Balkontür oder was auch immer da habt aufzumachen und da so ein bisschen vorzulüften, ihn dann drucken zu lassen, ein paar Minuten zu warten und danach die entsprechenden Luken wieder dicht zu machen, weil tatsächlich sind es nur wenige Blatt aus so einem wunderbaren Laserdrucker und man hat eine deutlich höhere Feinstoffbelastung als in München in den Bereichen vom Mittleren Ring, wo irgendwie fast keine Autos mehr fahren dürfen, vorausgesetzt, sie haben nicht irgendwie eine spezielle Lackierung und ein paar Aufkleber und gehören den richtigen Leuten. Also dementsprechend, es lohnt sich.
Gut. So, ich glaube, wir sind durch. Wir haben uns vorgenommen, heute eine sehr kurze und kompakte Folge zu machen. Und wir sind auf einem guten Weg, dass uns das gelingt. Außer du sagst, wir müssen noch irgendwas nachliefern.
Okay, ich ganz schnell, ich renne nochmal durch. Messt das CO2, schaut, dass es zumindest im Schlafzimmer unter 800 ppm bekommt. Stoßlüften vor dem Schlafen, das schreibt inzwischen sogar die Bild-Zeitung. Also wirklich alle Luken gescheit auf, dann ein Fenster idealerweise leicht geöffnet lassen. Wenn es geht, die Luftfeuchtigkeit optimieren, dass wir zwischen 40% und 60% bleiben. Und wenn es alles arg prekär ist, mit Umweltgiften von draußen oder sowas Luftreiniger einsetzen, dann klappt's auch mit dem besser Schlafen. Und sollte wir der Auffassung sein, es macht keinen Sinn, möchte ich nochmal mit einem letzten Samina-Gedanken enden, wie viel Zeit wir in unserem Leben im Schlafzimmer verbringen, auch wenn wir nicht auf irgendwelchen Videokanälen tätig sind, ist es locker ein Drittel unseres Lebens. Dementsprechend denkt daran, kümmert euch um eure Raum- und Schlafluft.
Gut, fertig. Danke. Amen.
Amen. Juhu. Machen wir nächste Woche?
Warte mal. Diesen Freitag haben wir keine Folge. Das ist eine gute Gelegenheit für all die letzten Freitag dem Dirk Kräuter nicht zugehört haben, vielleicht doch mal zuzuhören. Und ich habe mal ein Album vom George Michael. Das hat geheißen Listen Without Prejudice, glaube ich, hat das geheißen. Ich hoffe, ich habe das Wort Prejudice korrekt ausgesprochen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp für diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die sich jetzt für so intelligent halten und so intellektuell wie uns. Und die so ein bisschen naserümpfend auf Menschen schauen, die ihre Karriere im Verkauf gemacht haben und im Mentorship für ehrgeizige Unternehmerinnen und Unternehmer.
Wenn wir über erhöhte LDL-Werte sprechen, dann geht es nicht um Laborzahlen, sondern um das, was dahinter steckt. Herzgesundheit, Gefäße und langfristige Lebensqualität. Und genau hier setzt Mirachol 3.0 Gold von Biogena an. Ein pflanzliches Premium-Präparat, das modernes Cholesterinmanagement neu denkt. Mit hochwertigem Weihrauchextrakt zur Unterstützung eines normalen Cholesterinspiegels und der Herzfunktion. Ergänzt wird die Rezeptur durch aktives Coenzym Q10. Gerade im Kontext von LDL und Statinen ist es wichtig, über Coenzym Q10 zu sprechen. Da lohnt sich ein bewusster Blick auf die Nährstoffbasis. Mirachol 3.0 Gold, die clevere pflanzliche Strategie für alle, die ihre Cholesterinwerte ganzheitlich im Blick behalten möchten. mit dem Code LDL20 erhältst du 20% Rabatt auf Miracol 3.0 Gold unter www.biogena.com.
Ich habe diese Folge wirklich genossen. Ich bin da auch mit ein bisschen, sage ich mal, Vorbehalten eingegangen. Ich habe die Folge wirklich gern mögen. Ich finde auch die Feedbacks interessant. Zum Teil sind sie erbost. Also wirklich, ich höre euren Podcast nicht mehr. Viele Rufzeichen drinnen. Und andere wieder sagen, urinteressant. Ich mag das wieder. Ich mag die Folge voll gern. Und nächsten Dienstag haben wir wieder einen Gast. Und zwar zum 1:1 Live-Coaching. Und dass ich mich auf diese Folge besonders freue, brauche ich, glaube ich, nicht extra sagen.
Ja, yeah. Also zum Thema der Kräuter auch von meiner Seite kann man sich mit gutem Gewissen anhören. Ich war zufälligerweise bei der Aufzeichnung dabei. Ich fand es großartig. Und 1:1, ja, wird
sind
spannend.
Wir immer seiner immer. Sind wir immer seiner Meinung?
Gibt es irgendjemand, von dem ich sage, ich bin immer seiner Meinung? Ich bin ja noch nicht mal immer meiner Meinung.
Aber also, ich finde es einfach super, andere Meinungen zu haben, andere Positionen. Und die extreme Positionen, die er in manchen Bereichen einnimmt, finde ich als in seiner Argumentation auch einfach leibend.
Nein, wie gesagt, es geht letzten Endes wirklich auch um das Thema sich selbst treu sein. Dieses Gefühl, das ist mein Weg, das ist meine Meinung und dazu auch zu stehen und da auch mal ein bisschen vielleicht einen härteren Gegenwind einzustecken. Also wie gesagt, kommt ja alles im Podcast. Ich kenne den Dirk schon relativ lange aus verschiedenen Lebensabschnitten. Wir haben uns vor 3 Jahren, glaube ich, in Dubai wieder getroffen. Da hat er mich eingeladen. Das war wirklich bereichernd für mich, gerade nach Corona zu erleben, wie das in dem Umfeld damals schon mit Energie zur Sache ging. Das fand ich wirklich geil. Und ich fand die Aufzeichnung toll. Bedeutet das, dass ich glaube, der Kräuter ist die Lösung für alle Probleme? Sicher nicht, aber er steht für einen sehr aufschlussreichen Podcast. Hört ihn euch an. Ansonsten Live-Coaching eh klar. Was gibt's sonst? Instagram-Hammer. Nutzt es gerne. Empfehlt uns weiter. Podcast abonnieren, weiterempfehlen wäre auch super. Ihr müsst ja nicht unbedingt die Dirk Kräuter-Folge teilen. Wenn sie euch nicht gefällt, teilt eine andere. Wir haben über 220 für euch im Angebot. Das sind sicher für alle was dabei. Ja. Bleibt uns bitte, bitte gewogen. Empfehlt uns weiter.
Wiederschauen.
Baba.
Das Molecular Longevity Lexikon. 26 Supplements für deine tägliche Dosis Langlebigkeit. Eine Kooperation von Biohacking Praxis und Molecular. Heute Zink. Vorgestellt von den Molecular-Experten Dr. Max Griesinger und Dr. Mario Gietl. Was macht diesen Stoff zum Longevity Booster?
Zink ist so etwas wie der Bauleiter unseres Körpers. Es ist an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt und für die Zellteilung sowie die DNA-Reparatur absolut unerlässlich. Ohne Zink stagniert die Regeneration. Besonders spannend für Longevity, Zink spielt eine Schlüsselrolle bei der Modulation von Inflammaging, also jenen chronischen Entzündungsprozessen, die das Altern beschleunigen. Es hält das Immunsystem unter Anführungszeichen jung, indem es die Funktion der T-Zellen unterstützt. Zudem ist es ein essentieller Kofaktor für die Kollagenbildung und den Schutz der Telomere. Beides Faktoren, die wir für ein langes, gesundes Leben brauchen.
Wie sieht's mit der Studienlage aus?
Die Daten zeigen deutlich, ein Zinkmangel führt zu einer erhöhten Infektanfälligkeit und verzögerter Wundheilung. Studien deuten darauf hin, dass eine Supplementation bei Menschen mit niedrigem Spiegel die Dauer von Erkältungskrankheiten verkürzen kann, sofern es frühzeitig eingesetzt wird. Interessant für die Prävention, es gibt Hinweise, dass eine optimale Zinkversorgung das Risiko für altersbedingte Makuladegeneration, eine Augenerkrankung, senken kann. Aber auch hier gilt, mehr ist nicht immer besser. Eine dauerhafte Hochdosiszufuhr ohne Indikation kann die Aufnahme anderer wichtiger Mineralien stören.
Zur Biochemie in 30 Sekunden.
Zink ist ein wahrer Allrounder. Es bindet sogenannte Zinkfingerproteine. Man kann sich das wie kleine Greifarme vorstellen, die an unsere DNA andocken und entscheiden, welche Gene abgelesen werden und welche nicht. Damit kontrolliert Zink direkt unser Zellwachstum. Außerdem ist es Teil der Superoxid-Dismutase, eines der stärksten körpereigenen Antioxidantien, das freie Radikale direkt in den Zellen entschärft. Kurz gesagt, Zink ist das Werkzeug, mit dem unser Körper seinen eigenen Bauplan liest, repariert und schützt.
Ein Fun Fact über diesen Stoff?
Das Wort Zink leitet sich vermutlich vom althochdeutschen Zinko ab, was Zinke oder Zacke bedeutet, wegen der zackenförmigen Kristalle, die beim Schmelzen entstehen. Und wer auf Austern als Aphrodisiakum schwört, setzt eigentlich auf Zink. Keine andere natürliche Quelle liefert so viel davon. Zink ist nämlich essentiell für die Testosteronproduktion und die Spermienqualität.
Worauf muss man als User beim Kauf achten? Was sind die versteckten Fallen?
Die Form entscheidet über die Aufnahme. Preiswerte Verbindungen wie Zinkoxid werden vom Körper eher schlecht aufgenommen. Besser bioverfügbar sind organische Formen wie Zinkbisglycinat, Zinkpicolinat oder Zinkgluconat. Ganz wichtig, Zink und Kupfer sind Gegenspieler. Wer langfristig hohe Dosen Zink, über 25 Milligramm pro Tag, einnimmt, kann einen Kupfermangel riskieren, da Zink die Kupferaufnahme im Darm blockiert. Ein gutes Supplement sollte daher bei höheren Dosierungen ein ausgewogenes Zink-Kupfer-Verhältnis, ca. 10:1 bis 15:1, aufweisen. Auch Phytinsäure, in Getreide und Hülsenfrüchten vorkommend, hemmt die Aufnahme. Zink nimmt man daher am besten mit etwas Abstand zu sehr ballaststoffreichen Mahlzeiten ein.
Das war die Biohacking-Praxis. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers. Andreas Breitfeld betreibt in München das europaweit einzigartige Biohacking Lab. Mehr Infos dazu findest du auf www.breitfeld-biohacking.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.